Geständnis einer Vegetarierin.
Und alles, was man nachts am Kühlschrank sich aus der Wurstschublade holt, das ist ja auch nicht passiert, weil
Nee,
das hat ja keiner gesehen.
das sieht doch niemand. Wenn im Wald ein Baum umfällt, dann hört das ja auch keiner.
Genau. Und die Wurst, die da nachts rauswandert, die ist nicht gegessen worden eigentlich. Herzlich willkommen zu Umami Town. Der Podcast, der in dieser Episode zumindest 50% aus Käse bestehen muss. Sonst dürften wir die Episode nicht Schmelzkäse nennen, sondern müssten sie Schmelzkäse-Zubereitung nennen. Hallo Jule.
Hi, Anke.
Wir gehen heute dahin,
Wo es weh tut.
wo du sofort gesagt hast, weiß ich jetzt nicht so.
Ich stehe so immer noch hier und ich freue mich trotzdem wirklich sehr. Wir können es ja ruhig einfach mal sagen, Anke, du hast dich wirklich mit strahlenden Äuglein, standest du vor mir und sagtest, können wir bitte eine Schmelzkäsefolge machen? Und ich war ein bisschen verwundert und überfordert, aber ich sage einfach mal ja, weil wenn du sagst, wir machen jetzt eine Folge über Schmelzkäse, dann hast du Dinge in petto, dann hast du Redebedarf und dann stehe ich hier und höre mir Dinge an und recherchiere Dinge und ich bin gespannt, was hier heute passiert. Warum Schmelzkäse? Was ist die Verbindung?
Also tatsächlich wird das jetzt, glaube ich, nicht kulinarisch sehr wertvoll heute. Ich muss schon mal oder kann schon mal alle, wobei ein bisschen auch.
Ja,
Aber
doch.
tatsächlich ist das aus so einem bisschen nostalgischen Gefühl heraus entstanden, weil mein Freund irgendwann vorm Käseregal stand und gesagt hat, also für dieses Frühstück, was wir jetzt gerade hier vorbereiten, kaufe ich mir eine Packung Schmelzkäse-Ecken wie früher. Und dieses wie früher ist so ein wie früher, wie als wir Dosenfisch gegessen haben. In dem Regal, wo auch der Schmelzkäse ist
Ja.
gedanklich auch der Hering in Tomatensoße.
Ja, auf jeden Fall. Zu 100%. Und ich möchte gerne auch nochmal die Frage stellen, ist in dem Regal auch sowas wie, erinnerst du dich an Brunch?
Ja,
Ist das Schmelzkäse oder ist das
nein,
Frischkäse?
das ist Frischkäse,
Ach was.
der absurderweise Gelatine enthält.
Weil der hat so eine weirde
Ja,
Konsistenz und deswegen
das
war ich
ist nämlich
so.
ein Frischkäse, den man eigentlich, wenn man vegetarisch lebt, nicht isst.
Weil da Gelatine drin
Und
ist.
deswegen hat er diese leicht jiggly Konsistenz.
Weil das ist auch so ein Ding, das gab es in meiner Jugend, würde ich sagen, war das auf einmal auf dem Frühstückstisch
Für fein.
für ganz fein und durfte auch nie wieder fehlen und spielte seit meinem Auszug in meinem Leben gar keine Rolle. Weil als du eben sagtest, Schmelzkäse, musste ich wirklich mal ganz tief in mich gehen und überlegen, worüber reden wir denn da? Und dann sind wir natürlich, wir sind nicht im Kühlregal, sondern wir sind bei den haltbaren Produkten.
Genau, wir sind manchmal tatsächlich im Kühlregal, weil das manchmal einfach ins Kühlregal gelegt wird.
Ja.
Aber eigentlich gibt es Schmelzkäse, beziehungsweise wurde Schmelzkäse erfunden zur Haltbarmachung. Also eigentlich ist Schmelzkäse Fondue to go.
Wenn du es so sagst, gefällt es mir wiederum sehr, sehr gut.
Also das, weil, also angeblich wurde das irgendwie so 1911, also auch noch so 110 Jahre, ne? Also
Ja.
ist wirklich noch nicht so alt, erfunden eben, weil du Käse damals nicht so gut lagern konntest und wenn du den halt einschmilzt erstmal und dann mit manchmal noch einem Milchprodukt oder sowas und vor allen Dingen mit diesen Schmelzsalzen vermischst, dann bleibt der halt cremig und dann wird er halt haltbar. So. Und also den musst du nicht ins Kühlregal stellen. Der steht auch manchmal nicht im Kühlregal. Und
Der
es.
steht da hinten bei der Haarsahne und bei der Kondensmilch.
Genau, und es gibt tatsächlich ja verschiedene Spielarten von Schmelzkäse. Einmal haben wir den im Töpfchen, in diesen länglichen kleinen Badewannen,
Ja.
der dann sofort sehr cremig
Ja.
ist. Dann haben wir diese Schmelzkäse-Ecken.
Die natürlich. Also es sind ja immer sechs Ecken in einem so einem
Ja, oder acht
Holz,
vielleicht sogar, sechs oder acht.
in so einem Holzschälchen. Das sieht von außen aus, als würdest du dir gerade fancy Camembert kaufen. Dann machst du auf und dann sind da halt diese in
In
Goldfolie
Zellophan
die
verpackte.
Dreiecke, wo auf jedem oben auch noch so ein farbiger Sticker drauf ist. Welche Geschmacksrichtung haben wir denn da? Na klar.
Und dann sind wir natürlich auch noch bei der Scheiblette. Ne?
Das die ist, hatte ich nämlich auch ein bisschen vergessen im Zuge von Schmelzkäse. Natürlich, das ist ein Schmelzkäse, auch ein Schmelzkäse. Klar.
Und ich muss jetzt einmal kurz, also Schmelzkäse ist tatsächlich, ne, die deutsche Lebensmittelverordnung sagt, wirklich zu 50% aus Käse bzw. Käsen. Es gibt, im Prinzip ist das Ding, der Käse wird gerieben, dann wird mit Sachen vermischt, da kommen die Schmelzsalze rein. Und du kannst das mit einer Sorte Käse machen, kannst also sortenreinen Schmelzkäse machen, kannst es aber auch mit verschiedenen. Und wenn quasi in dieser Trockenmasse weniger als 50% Käse drin ist, dann ist es kein Schmelzkäse mehr, sondern eine Schmelzkäse-Zubereitung, weil dann zu wenig Käse drin ist.
Ich überlege gerade noch über diesen Satz, weil irgendwie hatte ich habe so eine innere, auch ein bisschen gastromäßig anerzogene Aversion gegen dieses Produkt, weil man da irgendwie immer so dieses, ja, Schmelzkäse, das wird ein bisschen belächelt. Das ist so ein, ist Trash-Food irgendwie. Und dann hatte sich irgendwie in einer Ecke meines Kopfes abgelagert, da ist überhaupt gar kein Käse drin. Und dann kam irgendwann so dieses, als vegan...
Das Analog-Käse-Gate gab es dann ja auch.
Genau, dann kam Analog-Käse-Gate, das auf einmal, also Analog-Käse ist irgendwie das allerletzte Produkt auf Erden. Und dann wurde die, also einfach das vegane Produkte immer beliebter und beliebter und beliebter werden. Und zack, ist besagter Analog-Käse, den man vorher ja so verlacht hat.
Der dann auf so Tiefkühlpizzen, wo dann rausgekommen ist, dass der irgendwie auf Tiefkühlpizzen war. Das war ja Analog-Käse-Gate.
So, und da ist dann jetzt auf einmal der Sticker drauf, das ist veganer Käse. Und dann kann man den für 4 Euro mehr verkaufen und alle freuen sich.
Tatsächlich und ich erinnere mich auch noch, als Analog-Käse-Gate war das so ein paar vegane Freunde von mir. So waren so, ja, wo kriege ich den Stoff? Ja,
ist das super? Ja, damit. Genau, und irgendwie habe ich das so direkt miteinander verknüpft und dachte irgendwie, dass Analogkäse quasi der Überbegriff auch eben für diese haltbaren Schmelzkäsesachen sind, was ja offensichtlich nicht stimmt. In Schmelzkäse muss 50% wirklich real Käse drin sein.
Genau, sonst ist es eben eine Zubereitung. Und tatsächlich gibt es auch Schmelzkäsesorten, die, sagen wir mal, so ein bisschen handgemachter sind. Ne? Also es gibt zum Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, ich habe heute eine Conculotte, dann würdest du ja nicht sagen, geh mal weg mit Schmelzkäse. Ist tatsächlich aus Frankreich eine Schmelzkäsesorte, aus entrahmter Rohmilch. Die wird erhitzt, mit Butter und Wasser vermengt. Dann haben wir in Deutschland, auf jeden Fall in Hessen, wahrscheinlich auch in Rheinland-Pfalz, überall da, wo man auch Handkäse mit Musik isst, auch den Kochkäse bzw. den Brennkäse. Das ist im Prinzip...
Ach, stimmt, habe ich auf Karten auch schon öfter gelesen.
Genau, das ist abgetropfter Quark. Ich habe das noch nicht selber gemacht, aber manchmal gekauft. Der mit Natron vermischt wird, das wird dann stehen gelassen, das wird dann unter Rühren erwärmt, dann kommt nochmal Butter rein, Salz, gegebenenfalls ein bisschen Sahne, gegebenenfalls Ei, oft Kümmel und das Natron, das sorgt dann eben für die Streichfähigkeit.
Okay, okay.
Manche Leute machen das auch, indem sie Harzer Käse einschmelzen und machen damit dann ihren Kochkäse.
Ah.
Das ist dann natürlich nochmal
wuchtiger.
Wuchtiger. Das wird dann auch zum Beispiel mit Musik gegessen, also mit diesen eingelegten, in Öl eingelegten, ein bisschen Essig eingelegten Zwiebelchen und so. Und das habe ich mir das ein oder andere Mal, finde ich nicht so geil wie Obatzen, aber so einmal im Jahr denke ich, heute gibt es einen Kochkäse. Und das ist auch ein Schmelzkäse eigentlich.
Ich habe neulich mal wieder eine Nachricht von einer ganz lieben Freundin, die kommt ursprünglich aus Baden-Württemberg und hat auch nach unserer letzten Bratwurst-Folge hat sie sofort Bildmaterial aus Baden-Württemberg geschickt, wie da so die Wurstauswahl ist. Und die saß nämlich in einem Wirtshaus und hat ein Kochkäseschnitzel bestellt.
Ja.
Und in meinem Kopf war sofort, das waren quasi ein Stück Käse, was paniert ist und frittiert wird. Nee, 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 nee. Das ist entweder ein Kalbs- oder ein Schweineschnitzel, wo halt diese Kochkäsesoße oben drüber läuft.
Ja, ich kann mir das auch natürlich optimal als Cordon Bleu eigentlich vorstellen.
Ich wäre jetzt auch wieder in so einem Oldschool-Bereich. Es gab mal eine Zeit lang, da hatte meine Mutter eine ganz große Schwäche für Schinken mit Chicorée und Bechamel aus dem Ofen.
Da kannst du sehr gut eine kleine Schmelzkäse
und da mal eine kleine Schmelzkäse-Ecke obendrauf.
Ganz, gar kein Problem.
Oder?
Also man muss ja auch sagen, ne? Wir haben ja über diesen Nostalgiefaktor fast schon gesprochen.
Und wir haben vielleicht ein ganz kleines Gewitter.
Ja.
Aber nur ein kleines.
Nostalgiefaktor. Immerhin diesmal kein Jesus.
Wer weiß.
Ey, in den 90ern keine Party ohne Pizzasuppe.
Niemals. Nicht
und
nur.
Was kommt in Pizzasuppe rein?
Schmelzkäse, auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, dass die unsere Pizzasuppe ist heutzutage die Gyrosuppe.
Ja, total. Pizzasuppe, Gyrosuppe und in weniger flüssig Belag für Pizzabrötchen.
Eben. Die guten und das Ding ist ja tatsächlich auch immer auf so Buffets. Man kann sich ja wirklich irgendwie tierisch einen aus dem Ärmel schütteln und irgendwie feinsten Fenchelsalat und mit Pinienkernen und Rosinen und tralala und falala richtig Gas geben. Das, was als allererstes weg ist, das sind die Pizzaschnecken und die Pizzabrötchen.
Ja, weil Pizzaschnecke ist ja fast für fein. Und Pizzabrötchen, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir das Prinzip Pizzabrötchen. Normale Brötchen.
Absolut.
Schrippen. Keine Ahnung.
Kaiserbrötchen, helle.
Mhm. Hm? Halb aufgeschnitten.
Jo.
Und dann kommt da so eine Masse drauf aus. Salami, Schinken, wahrscheinlich Paprika.
Eine kleine Paprika. Tomatenmark.
Ja, ein bisschen geriebener Käse auf jeden Fall.
Oregano, damit es nach Pizza schmeckt. Mhm.
Und das wird dann halt zusammengeklebt. Gerne eben mit Schmelzkäse.
Ab in den Backofen.
Und dann gib ihm.
Und die Leute reißen es dir aus der Hand. Zu 100%.
Ich bekomme gerade, wie wir drüber sprechen, fast Bock auf so ein richtiges Oldschool-Pizzabrötchen, wo sich vielleicht sogar noch ein kleiner Dosenchampignon drin verirrt hat.
Weißt du was? Ich würde mir vielleicht sogar irgendwie so ein Smirnoff-Eis dazu aufmachen und meine Jugend feiern.
Also, das ist halt auch wirklich ein Produkt, das findet in meinem Haushalt nicht mehr statt, außer der Herr sagt irgendwie, ich brauche ein Nostalgie-Schmelzkäserad, wo dann ja auch so absurde Sorten drin sind, ne? Da ist dann
und es sind aber immer dieselben.
Kräuter, Natur,
Champignon
und
Salami.
Salami oder Schinken.
Ja.
Und da kann ich dir sagen, ne? Salami oder Schinken, die Sorte, war vielleicht ein kleiner Vegetarier-Cheatcode bei mir früher.
Nein.
Es gab ja mal eine Zeit in meinem Leben,
aha,
wo ich beschlossen habe, dass ich mich jetzt wohl vegetarisch ernähre.
Willkommen im Club, natürlich. Und meine Mutter in den Wahnsinn getrieben.
Wenn du das einmal laut von deiner Mutter gesagt hast, dann kannst du ja nicht plötzlich zurückrudern, nein, wenn du denkst, ich habe jetzt ja leider doch mal Bock auf eine kleine Fleischigkeit. Und dann habe ich einfach gedacht, meine Mutter würde das nicht mitbekommen, wenn einfach das Salamistück vom Schmelzkäse verschwindet.
Geständnis einer Vegetarierin.
Und alles, was man nachts am Kühlschrank sich aus der Wurstschublade holt, das ist ja auch nicht passiert, weil nee, das hat ja keiner gesehen.
Das sieht doch niemand. Wenn im Wald ein Baum umfällt, dann hört das ja auch keiner.
Genau. Und die Wurst, die da nachts rauswandert, die ist nicht gegessen worden eigentlich.
Bei mir war
ich mich auch immer noch frage, ob, also das muss ja jemand mitbekommen haben. Ne?
Natürlich, als ob Eltern, also Mütter vor allen Dingen, das nicht mitbekämen. Aber ich habe quasi so einen ähnlichen Move hingelegt. Ich war, in meiner Erinnerung waren es 5 Jahre, aber im Leben war es nicht so lange. Wahrscheinlich wird es irgendwie ein halbes Jahr gewesen sein, war ich auch energische, ambitionierte Vegetarierin. Meine Familie war nicht begeistert. Ich habe sehr viel Spott und Hohn bekommen. Meine Mutter auch direkt, ich koche nicht extra für dich.
Muss auch gar nicht machen, ich koche mir das schon selber.
Genau. Naja, mein Gott, also man war halt irgendwie Teenager. Und
man muss auch sagen, es gibt schlimmere Rebellionen, als vegetarisch zu sein. Ne?
Ja, und wir dürfen halt auch nicht vergessen, ne, es war auch noch ein bisschen andere Zeit. Wenn da der Teenie gesagt hat, er ist Vegetarier, dann war das, glaube ich, auch noch ein bisschen was anders, als wenn das heute passiert, wo sowieso schon sehr viele, auch Eltern einfach, sich nahezu fleischfrei ernähren. Ja, ne, und es war halt da.
Das ist
so
bei uns also voll gar kein Thema.
Ja, und damals war es aber irgendwie ein Thema, aber ich habe das irgendwie vehement durchgezogen. Ich hatte irgendwie hier so meine Lisa Simpson-Episode auf jeden Fall. Und ich habe damals in einem Tennisclub gekellnert und dort wurde völlig solide gekocht tatsächlich. Und ich wurde von dem dortigen Küchenchef eben total geinfluenced im Sinne von, wegen dem bin ich Köchin geworden. Mhm. Also ich wusste in der Oberstufe überhaupt nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Keine Ahnung, was soll ich studieren, soll ich eine Ausbildung machen? Wirklich keinen blassen Schimmer. Und dann hatten wir irgendwie eine Betriebsfeier von diesem Tennisclub und waren schön in Brüggen, ja. Likes, best can.
Wenn so Orte erwähnt werden. Es gibt eine Fanmail, die freut sich dann richtig doll. Ich habe
Grüße gehen raus.
Zu Tino diverse Rückmeldungen bekommen.
Und wir saßen in Brüggen beim feinen Italiener und irgendwie traf es mich in dem Moment, ich werde Köchin und deswegen bestelle ich mir jetzt hier eine gemischte Meeresfrüchteplatte. Und ab dem Zeitpunkt war ich nicht mehr Vegetarierin und hatte ein berufliches Ziel. Und es fand in Brüggen bei der Betriebsfeier vom Tennisclub Bennekoten statt.
Dann hast du
auch das Fleisch
deiner
gegessen.
Mutter dann auch gesagt?
Ja, natürlich.
Okay.
Ja, und dann war auch alles gut. Also dann war auch diese Botschaft, es mir wird nicht die nächste Gehirnchirurgin, sondern ich werde Köchin. Ja, die wurde dann einfach akzeptiert, weil Hauptsache das Kind isst wieder Fleisch. It was the 90s. Nein, es waren nicht die 90er, es waren die Nuller.
Und wir haben ja eben auch schon über die Scheiblette gesprochen.
Ja.
Ne? Ist tatsächlich so ein Markenname. Also ist sowas wie Tempo oder Labello oder sowas, weil die Scheiblette ist von Kraft, von der Firma Kraft eben ein Markenname, die Scheiblette halt unter dem Namen Scheiblette verkauft hat. Und das ist, finde ich, ich weiß nicht, ob ich das herausfordernder finde als diesen Streichschmelzkäse oder nicht. Es ist auf jeden Fall, es ist in so eine, die sind ja dann nochmal einzeln in Plastik verpackt, in so eine viereckige Form ja gegossen. Und das ist ja immer noch Schmelzkäse und deswegen, wenn du da so drauf rumdrückst, das hat ja keine eigene Substanz mehr. Weißt du, das schmilzt
das
dir dann ja
quasi,
auch weg.
Das ist quasi, es ist ein bisschen wie eine Schnecke. Ich finde, es hat was sehr Schneckiges. Und auch diese Scheibletten, die haben in meinem kulinarischen Werdegang haben die exakt eine Funktion.
Und zwar?
Das Toast Hawaii. Also letztendlich ist es das, was auch auf amtlichen Cheeseburgern drauf liegt.
Ja.
Häufig. Natürlich, manchmal ist es irgendwie ein Cheddar, ja. Aber es geht um diese Schmelzsalze. Deswegen funktioniert das ja so geil. Und deswegen, ich musste auch schon mehrfach food styling wise irgendwie schöne Burger fürs Foto nachbauen. Und die Scheiblette, die eignet sich einfach wahnsinnig gut dafür, aufgrund dieser Schmelzsalze.
Das stimmt auf jeden Fall. Die wird halt schnell mal so flüssig, dass du dann halt eine Käsesoße auf dem Burger hast. Und das dann alles halt so runterläuft.
Es gibt einen fantastischen Food-Styling-Trick. Dann siehst du, in welchem Segment Käse, in Anführungsstrichen, wie hier sind. Du schnappst dir so einen Scheiblettenkäse und du willst den gerade wirklich, der soll richtig schön so McDonald's-mäßig auf diesem Patty sein und an den Ecken.
So runter.
Nicht laufen, sondern
so hängen.
So hängen, ganz genau. Du legst den auf den Teller und gießt da ein kleines bisschen heißes Wasser drauf.
Ah ja.
Und sofort kannst du den schwups darunter schwupsen. Und ja, das liegt einfach daran, dass da diese Schmelzsalze drin sind. Man darf ihn nicht zu lange stehen lassen, weil er dann direkt auch zack wieder diese Haut bildet.
Genau.
Naja, und ich scheitere schon häufig also wenn ich mir abseits dieser Folge einen Toast Hawaii mache, was passiert? Auf jeden Fall, dann lege ich da auch was anderes drauf. Ich lege keinen Scheiblecken. Ich habe irgendwie so eine Sperre, das Zeug zu kaufen. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Aber vielleicht auch, weil ich schon diesen Störer habe, dass da jede Scheibe einzeln eingepackt ist.
Ja, das ist einfach.
Du musst das machen, sonst kriegst du die ja nie wieder auseinander.
Immerhin nur eine Sorte Plastik, lässt sich gut recyceln, aber es ist schon eine Schlacht.
Es ist eine absolute Schlacht und dann fitzelst du diese nicht ganz robuste Scheibe da raus, kriegst nicht so richtig die zweite Kante von dem Plastik gepackt.
Da darfst du auch nicht mit dem Daumen irgendwie drauf gedrückt haben, sonst ist da direkt auch ein
Und also ich brech immer oben das Stückchen, was da überlappt, das breche ich immer ab.
Das wird gleich also eine richtig schöne Geduldsaufgabe, denn du hast gerade eigentlich schon gesagt, es gibt Toast Hawaii heute, weil wir können nicht eine Schmelzkäsefolge machen.
Was hätten wir denn sonst machen sollen? Pizzasuppe.
Pizzabrötchen. Jetzt wüsste ich auch was. Aber
wir müssen Toast Hawaii.
Ja, wir
machen.
Müssen auf jeden Fall Toast Hawaii machen.
Ja. Anke, wir machen Toast Hawaii.
In vegetarisch.
In vegetarisch. Wir müssen allerdings sagen, also wir.
Also das Original wäre mit Schinken.
Genau,
mit gebrauchtem Schinken.
Wir brauchen Toast. Ich butter dieses Toast immer, weil ich, ne, Butter ist einfach gut. Dann bräuchten wir eigentlich Schinken, Scheiblettenkäse, Ananasring und natürlich ein kleines Cocktailkirschlein für obendrauf. Wir hatten eigentlich vor, ein ganz fantastisches vegetarisches Schinkenprodukt da drauf zu legen, was wir aber in insgesamt irgendwie 26 Supermärkten dann nicht mehr bekommen haben.
Das nervt. Also es ist, wir haben es beide schon mal gegessen, von der Firma Green Force.
Ja.
Und es ist einfach...
Ich glaube, es nennt sich, also es soll Kochschinken
ja,
sein.
Ja, genau, das ist Kochschinken. Und das ist wirklich, glaube ich, ich habe das bisher nur kalt gegessen, aber auf so warmen, also auf so Toasts und sowas, wenn du das Toast Hawaii oder Croque Monsieur oder sowas machst, richtig geil.
Ja.
Und das wird es hoffentlich einfach in 2 Monaten in jedem Rewe geben, jetzt nicht. Deswegen haben wir uns für veganen Aufschnitt Typ Hähnchen entschieden. Ich glaube, das ist auch völlig okay.
Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ich finde, dass also vegetarische, vegane Ersatzprodukte, da ist im Mortadella-Fleischwurst-Game, es ist richtig gut.
Der ist auch okay, den hatte ich auch schon mal.
Ich bin total gespannt. Wir haben Toast, das buttern wir doch jetzt einfach mal. Dann legen wir da mal unseren schönen Aufschnitt drauf. Willst du eine Runde buttern?
Mhm. Oh, guck mal, die Ananas haben sogar Nutri-Score A. Das heißt, die sind sogar eigentlich gesund.
Ich dachte eine Zeit lang wirklich als Kind, es ist total gesund, den Saft zu trinken, bis mir mal irgendeine Klassenkameradin ganz angewidert sagte, nein, Julia, das ist nur Zucker.
Ja.
Ja, recht hat sie.
Und wir haben Schmelzkäsescheiben vom Typ Chester. Ich habe keine Ahnung, was Chester für ein Käse ist.
Ich weiß es auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist es irgendwie sowas Ähnliches wie Cheddar.
Ja, es ist, weil ich hatte nämlich ein bisschen gegeiert, auf ob es Cheddar gibt, aber gab es nicht. Und dann kam das... Schien mir dann irgendwie okay.
Wir haben selbstverständlich schon, weil wir ja super schlau sind, den Backofen angemacht, damit das hier nicht so lange dauert.
Grillfunktion.
Absolut. Hau ich jetzt direkt mal da rein. Obwohl, dann flattert vielleicht unser Käse weg.
Ach so.
Ich habe mich selbstverständlich für Ananas in Ringform entschieden.
Ja.
Ich lege doch keine Stücke drauf.
Da werde ich ja direkt wütend.
Ja, dachte ich mir.
Nee.
Dann, bevor ich mir den Zorn der Anke zulege, kaufe ich mal einen besseren Ring.
Das ist sehr hauchig geschnitten hier, das Hühnchen. Ja. Deswegen müssen wir hier
ein bisschen was drauflegen. Ja,
so.
Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Die Ananas ist quietschegelb und irgendwie, ja, macht einen ganz guten Eindruck. Macht einen ganz guten künstlichen Plastikeindruck.
Das ist wirklich... Jetzt ist natürlich die Frage, willst du den Käse aufmachen?
Du, wir haben 2 Toast. Ich glaube, jeder darf mal. Okay, da ist er. Ich lege ihn vorsichtshalber hin, weil ich glaube, wenn ich das so... in der Küche haben wir immer gesagt, wir machen das nicht wie bei der Lufthansa. Also das heißt, Lufthansa war immer hier so in der Luft arbeiten. Also hinlegen. Oh, es geht schon los. Okay.
Oh Gott, ja. Ich bin jetzt hier bei der Lufthansa-Kurs. So.
Ich bin da. I did it.
Das fasst sich auch ganz komisch an.
So. Total. Und ich freue mich aber auch gleich, wenn im Laufe des Backens der Käse in Anführungsstrichen, der in diese Kuhle von der Ananas reinsinkt.
Das muss ins Ananasloch laufen.
Ja, weil
deswegen soll man auch keine Stücke nehmen.
Nee.
Das ist total.
Weil wo soll ansonsten entweder die Kirsche hin oder die Preiselbeeren? Machen auch viele.
Ah.
Gibt es auch manchmal in so OG-Wirtshäusern. So, ab aufs Blech. Und los geht die, liebe Luzi. Anke, es ist soweit. Wir können servieren.
Ich weiß gar nicht, warum ich mich da so drüber freue, aber es ist auch...
Na, guck sie dir an.
Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Schmelzkäsescheiben ein ganz kleines bisschen größer wären. Dass die wirklich so auf Toastscheiben abgestimmt sind.
Ja, ja, dass sie auf jeden Fall größer wären, ja. Weil mir ist es auch schon mehrfach, wieder mal Stichwort Foodstyling, passiert, dass ich die halt mit Fleischschinken, mit richtigem Schinken gemacht habe. Und dann passt natürlich die Scheiblette da nicht so ganz drauf und dann wölbt sich der Schinken und bildet wie so ein kleines Hütchen und ist völlig absurd. So, du hast schon die Kirschen im Anschlag.
Oh, die riechen so geil. Wir haben ja hier keine Guilties, sondern nur Pleasures, aber wenn ich an so einer Cocktailkirsche rieche.
Das macht was mit mir.
Ja, das ist so
das
geil.
Das macht was mit mir. So. Legen wir noch eine kleine Kirsche drauf.
Ich kann dir nicht, also es macht mich aus irgendeinem Grund wirklich sehr glücklich, dass die wirklich auch in dem Ananasloch jetzt so schön liegt.
Ja, ne? Oh, ich bin begeistert.
Ich auch.
Oh, Anke, du grinst so sehr.
Ich weiß nicht, warum mich das hier so erfreut, aber...
Ist irgendwie schön.
Ja.
Ist wirklich schön. Ich weiß genau, ich würde mich gleich so dermaßen die Schnauze verbrennen an der Ananas.
Sag
so ist
Gaumen,
es.
Sag dem Gaumen schon mal goodbye.
Genau, ciao. Los geht's.
Das ist so ein Blast from the past.
Das zieht man sich dann einfach mal so rein, ne?
Mhm. Da war's.
Ananas, so heiß. Ich finde, das geht mit unserem Veggie-Aufschnitt total klar.
Total doll.
Oder?
Also
ist nicht so im Vordergrund?
Nee, aber halt so diese Fleischigkeit halt, ne? Bisschen das Salz. Finde ich optimal.
Ich finde, es passiert genau das, was bei Cheeseburgern von dem Goldenen M passiert. Dass dieser Scheiblettenkäse, der hat ja eine gewisse Klebrigkeit. Mhm. Und dass der sich sofort irgendwie oben so ein bisschen am Gaumen abklebt.
Den muss man dann wieder runterholen.
Genau.
Um das dann alles,
das macht, also wenn richtiger
man alles
Käse macht,
haben will.
Richtiger Käse macht das nicht, Scheiblettenkäse macht es auf jeden Fall. So, ich nehme noch ein Stückchen mit der Kirsche.
Ist aber auch ein Gericht, ohne dass man da Salz dran getan hat, was extrem viel Salz hat.
Auf jeden Fall, ich habe das Bedürfnis, jetzt 2 Liter Wasser
super
zu trinken.
Super krass.
Ja. Ist das ein, gab es das bei euch zu Hause? Also ich habe einen Wochentag und einen Moment, wann es bei uns zu Hause früher Toast dabei gab.
Erzähl mir alles davon.
Und zwar, meine Mutter ist irgendwann wieder arbeiten gegangen, als die Kinder alt genug waren. Und wenn es dann halt mal super schnell gehen musste, und sie ist mittwochs immer zum Sport gegangen, das heißt, da war nicht so wahnsinnig viel Zeit und Mutti wollte natürlich zu ihrem wunderbaren Sport gehen, dann gab es mittwochs abends mal ein Toast Hawaii. Und ich habe es geliebt. Ich fand das richtig super. Ich sehe die Sporttasche, diese pinke, alte, aussortierte Scout-Tasche, die meine Mutter dann immer aufgetragen hat. Die sehe ich im Flur stehen und höre das Klappern vom Backofen und ich bin da. Ja?
Aber das ist doch irgendwie voll schön, oder? Dass du, also ist jetzt kein Hot Take, aber dass man da so konditioniert immer noch drauf ist. Dass du genau weißt, wie das war, wie sich das angefühlt hat und...
Na klar, Food-Erinnerungen, die haben wir alle. Das liebe ich so sehr an Kulinarik, auch wenn du Leute regelmäßig triffst, die bei weitem nicht so in irgendwelchen Food-Nischen sind wie wir und für die Essen auch wirklich ganz häufig einfach so ein notwendiges Übel ist. So, man muss dafür nicht zwangsläufig eine Familie haben und dann hat man immer so den Zwang, so wir müssen jetzt irgendwie auch noch was Gesundes für die Kinder auf den Tisch bringen.
Mhm.
Aber es gibt halt einfach wirklich ganz viele Leute, für die Essen halt echt so, ja, das muss man halt machen, aber ansonsten, ja, so richtig, oh, ich bin auch nicht so eine Dessertperson, ich bin auch nicht so für süß. Ja, tu mir weh, wenn du das unbedingt meinst. Aber wenn man dann mal so 1, 2, 3 Fragen stellt, es gibt immer Antworten und irgendwann kommt der Punkt, an dem die Leute von sich aus irgendeine kulinarische Erinnerung erzählen.
Mhm.
Und das haben wir alle und das finde ich total schön und ich finde es total geil, dass Essen das kann.
Ich habe es jetzt tatsächlich mit Toast Hawaii nicht so. Ich weiß, dass es das gab früher, aber das war jetzt zum Beispiel nicht so was Ritualisiertes, wie das bei euch jetzt so war.
Es war immer der Mittwoch, wenn Mutti arbeiten musste. Immer.
Und Toast Hawaii, ne, ist ja eines dieser Gerichte mit Geschichte.
Mhm.
Wo ich wirklich nicht so viel drüber weiß, außer, dass das eines der ersten Essen war, was im Prinzip so ein Foodtrend ausgelöst hat.
Absolut. Zwar ist so ein bisschen die Herkunftsgeschichte, also wer hat das Toast Hawaii erfunden?
Wer claimt es, erfunden zu
genau,
haben?
Genau, viel mehr das. Und zwar geht es um Clemens Wilmenroth. Hat man vielleicht schon mal gehört, Clemens Wilmenroth ist so ziemlich einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Fernsehkoch. Der war sogar noch vor Julia Child. Julia Child war, ich glaube, irgendwie ab Mitte der 60er und da wurde die Sendung von Clemens Wilmenroth schon fast wieder eingestellt nach 10 Jahren. Also der war wirklich viel früher. Wir sind in den 50er Jahren.
Und also wir haben gerade das Schlimmste vom Krieg wahrscheinlich hinter uns.
Wir haben wirklich gerade das Allerschlimmste hinter uns und besagter Clemens Wilmenroth heißt mit bürgerlichem Namen Karl Clemens Hahn und war überhaupt kein Koch. Das ist die liebste Episode an dieser ganzen Geschichte.
Damals haben die Boys schon einfach gefaked till they make.
Aber sowas von. Clemens Wilmenroth war Schauspieler und er war nicht unbedingt erfolgreich. Und wir sind mal wieder in einer Nachkriegsbiografie. Das heißt, ja, auch er war als junger Mann an der Front, war verletzt und kam wieder zurück. Wollte da auch ein Buch drüber schreiben. Darüber hat er keinen Verleger gefunden. Und hat dann wieder Schauspieljobs gesucht. Und wir sind so 1953 und dann saß er beim WDR beziehungsweise beim NWDR, dem Nordwestdeutschen Rundfunk, und saß da irgendwie mit seiner Frau Erika. So ist es zumindest die Geschichte. Wir klären gleich noch, was man daran vielleicht alles glauben kann und was vielleicht ein bisschen übertrieben ist.
Weil er so einen Mythos um sich selber aufgebaut hat.
Genau. Und er war auf jeden Fall auf der Suche nach einem Job. Er war, wie gesagt, kein besonders erfolgreicher Schauspieler. Er hatte mit Kochen eigentlich überhaupt gar nichts am Hut und er brauchte eine neue Anstellung und sitzt halt beim WDR bzw. beim NWDR und hat urplötzlich, wirklich kurz vor diesem Bewerbungsgespräch, die Eingebung: Fernsehkoch. Beste Idee aller Zeiten. Und stellt sich raus, derjenige, mit dem er da dieses Bewerbungsgespräch hat, denkt sich: Beste Idee aller Zeiten. Let's do it. Und er hatte fortan eine eigene Sendung, jeden zweiten Freitag zur allerbesten Sendezeit. Und die nannte sich, Moment, Clemens Wilmenroth bittet zu Tisch. Also jemand, der überhaupt nicht kochen kann, der keine Kochausbildung hat und gar nichts, wird auf einmal Deutschlands erster und erfolgreichster Fernsehkoch ever. Und kocht, wie gesagt, zur besten Sendezeit. Naja, und ja, so Berichten zufolge hat er allen Ernstes erst so 2 Jahre später überhaupt so grundlegende Fähigkeiten wie Zwiebeln schneiden oder sowas gelernt? Das hat er wohl bei jemandem gelernt namens Hans Karl Adam. Da hat sich dann auch irgendwie eine Fehde, die ist da irgendwie entstanden. Man war sehr neidisch. Es gab wohl auch Streitigkeiten, wer welches Rezept zuerst erfunden hat und wer wem jetzt irgendwie Geld schuldet und so weiter.
Deutsche Drake und Kendrick Lamar.
Ja, ungefähr so. Und naja, nichtsdestotrotz, die Sendung lief 11 Jahre lang, von 1953 bis 1964. Es wurden 185 Folgen produziert und Clemens Wilmenroth ist eine völlig weirde, exzentrische Persönlichkeit. Und es gibt ein ganz, ganz tolles Radio-Feature über ihn. Wenn ihr das irgendwo mal findet, hört euch das an. Das ist ganz, ganz super, weil da auch sehr, sehr viele Mitschnitte aus den Sendungen und Zitate von ihm drin sind, weil er eben auch so eine ganz besondere Art zu sprechen hatte, welches Vokabular er nutzte. Und er hat zum Beispiel, anfangs hat er immer diesen Satz gesagt, also in den ersten Sendungen: ihr lieben goldigen Menschen, als was Anmoderation.
Was ein bisschen lieb auch.
Bisschen ist lieb, daraus wurde dann liebe Freunde in Lucullus. Und später verehrte Feinschmeckergemeinde.
Also er hat sich selber auch dann hochgeframed und auch die Leute, die ihm zugeguckt haben.
Absolut. Man muss aber auch dazu sagen, in dieser Sendung, die lief, ich meine, es wäre eigentlich nur eine Viertelstunde gewesen, der hat alles live on camera
gekocht. Okay, das ist natürlich tight.
Das hat er gemacht, auf jeden Fall.
Da war nicht so, here's one I made earlier.
Vermutlich, also je nachdem, was er da vielleicht irgendwann aus dem Kühlschrank gezaubert hat, es gab noch ein fantastisches Gadget und zwar war das ein Infrarotgrill Marke Heinzelkoch, der war auch immer im Abspann drin, ganz, ganz wichtig, der Heinzelkoch. Naja, und dieser Clemens Wilmenroth, der ist halt auch so eine ganz krasse Figur der Zeitgeschichte. Also wir sind in den Nachkriegsjahren, die Leute haben einfach die Zeit des Mangels und des Elends irgendwie hinter sich und sind jetzt, die sind geil auf Konsum. Und wirklich,
die sind geil darauf, sich eine Ananasscheibe auf einen Käsetoast zu legen.
Genau das. Und die wollen eine Konserve aufreißen. Und also genau das hat er eben auch alles bedient. Nicht wie Fernsehköche oder gelernte Köche irgendwie heutzutage, dass sie so, man darf jetzt keine Convenience-Produkte und alles muss super frisch sein, bla bla bla. Nein, er ist einfach Kind seiner Zeit.
Das war ja auch damals einfach Trend und wie man gekocht hat. Und
genau,
sowas,
und
ne?
hat wirklich eine Konserve nach der nächsten aufgerissen, hat irgendwie Gemüse aus Dosen, Obst aus Dosen, überall Ketchup draufgeschüttet, irgendwie Fertigsoßen draufgeschüttet und da irgendwie so seine vermeintlichen Kreationen draus gezaubert. Und ja, man kann das alles irgendwie ein bisschen weglachen und schrullig finden.
Wie bei Chefkoch-Rezepte
ja,
googeln, ne?
Auf jeden Fall.
Bei Chefkoch googeln, ja, alles klar, ciao.
Ja, das ist, ja, Clemens Wilmenroth hat dafür quasi ehrlich Grundstein gelegt. Und hat eben genau das, wie irgendwie, man kennt ja so alte Kochbücher aus der Zeit, wo irgendwie alles Mögliche in Aspik gegossen wird und irgendwie ein Mayonnaise-Salat mit Gummibärchen und Sellerie und du denkst, bäh. Ja, aber das war halt irgendwie so Überkonsum und naja,
und
er hat aber auch.
Dann auch das Toast Hawaii da gemacht hat.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also, das ist quasi.
Er hat definitiv das Toast Hawaii on air gemacht und hat das natürlich auch immer geclaimt, dass er das dann quasi erfunden hat, so als, ja, irgendwie Weiterentwicklung von sowas wie einem Croque-Monsieur zum Beispiel. Die Franzosen haben ja längst Schinken-Käse-Toast mit Bechamel gemacht, auf jeden Fall.
Also, Croque-Monsieur ist Käse-Schinken-Bechamel.
Ganz genau. Und er hat halt einfach eine ganz exotische. Mal eine exotische Ananas da draufgelegt und auch mal eine exotische kleine Kirsche da noch oben drauf. Und halt den Scheiblettenkäse genommen.
Und den Heinzelmännchengrill.
Und hat das in seinen wunderbaren Infrarotgrill gestopft. Er hat aber auch, deswegen die Props möchte ich ihm auf jeden Fall aussprechen, er hat damals schon auch so eine Leitkulturfunktion übernommen, wie heute manchmal Fernsehköche. Wir haben schon mal drüber gesprochen, von wegen inwiefern Harald Wohlfahrt irgendwie so ein bisschen daran beteiligt ist und Köche dieser Generation, dass wir jetzt im Supermarkt immer Koriander, Chili und irgendwie Flugmangos liegen haben. Er war so ziemlich der Erste, der mal sowas wie ein italienisches Olivenöl oder Knoblauch oder überhaupt mal eine Pasta den Deutschen quasi gezeigt hat. Also die Props muss man ihm auch schon zugestehen. Naja, und er hat halt eben auch, dafür ist er sehr bekannt, er hat halt immer so wahnsinnig übertrieben. Das gehörte halt auch zu seiner Person. Und er hat auch immer so ein bisschen diese, auch so ein bisschen Lügenmärchen erzählt und auch irgendwie von seinen Reisen, wo er denn seine Inspiration her hat. Da hat er schon mega dick aufgetragen und da verschwimmt auch so ganz gewaltig die Person und die letztendlich die Kultfigur Wilmenroth.
Also die Person und die Persona im Prinzip.
Absolut, genau. Also sowohl für ihn selber als auch für den Zuschauer. Da weiß keiner mehr so ganz genau, wo ist da überhaupt Anfang, wo ist da Ende. Und also man hat ihm halt echt so dieses Münchhausen-Ding, das gehörte halt einfach dazu, dass der richtig dick aufgetragen hat. Und dann hat er halt auch so Sachen wie, also das Toast Hawaii, sehr, sehr bekannt, dass er halt sowas wie das arabische Reiterfleisch, das ist einfach eine Hackfleischpfanne. Oder venezianischer Weihnachtsschmaus, das war ein paniertes Schnitzel. Also der hat richtig, richtig auf die Kacke gehauen und das halt zu seiner Kreation gemacht. Ja, auf jeden Fall.
Am Ende hat er Gefühle verkauft.
Also er hat Gefühle verkauft und er war damit einfach auch total einzigartig. Also seine Sendungen waren echt so richtig, wie nennt man das noch, so Bordsteinfähiger, so Straßenfähiger. Also wenn diese Sendung lief, hing irgendwie die Republik vom Fernseher und hat sich das angeguckt.
Und ist dann wahrscheinlich schön, wenn das freitagsabends lief, am Samstag in den Supermarkt gerannt und hat gesagt, der Klemi hat gestern
zu 100%
Toast also Hawaii gemacht.
Es wird immer so, dieser Kabeljau wird immer rangezogen, von wegen, wenn Clemens Wilmenroth Kabeljau gemacht hat, war am nächsten Tag in der ganzen Republik der Kabeljau ausverkauft.
Also erste Foodfluencer.
Aber ne? Volles Fund, so richtig, richtig dolle. Und um noch eine quasi letzte Geschichte über ihn zu erzählen, die auch sehr bekannt ist und die irgendwie so sehr stellvertretend dafür ist, was das für eine exzentrische, dramatische Person ist. Es geht um die gefüllte Erdbeere. Du lachst zu Recht. Und zwar hat er mal wieder in einer Sendung behauptet, dass er das erfunden hat. Und zwar hatte er, Genius hat ihn geküsst, er hat eine Mandel in eine Erdbeere gesteckt. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz overwhelmed, ich bin ein bisschen underwhelmed. Aber nun gut, wir sind irgendwo Ende der 50er Jahre, also bin ich vielleicht doch stark overwhelmed.
Und die sind auch noch nicht auf die Idee gekommen, Balsamico mit Erdbeeren zu kombinieren.
Nee, er hat eine Mandel in die Erdbeere gestopft und gesagt, ich habe die gefüllte Erdbeere erfunden. Daraufhin hat ein Zuschauer gesagt, nee, das ist überhaupt gar nicht deine Erfindung. Und Clemens Wilmenroth in seiner wahnsinnigen, weirden Persona hat sich live on air ein großes Kochmesser an die Brust gesetzt und hat gesagt, er haut sich diesen Stahl in die Brust, wenn jetzt, ja, es ist weird, I know, wenn jetzt ein Zuschauer anruft und sagt, er hätte das jemals gegessen, und zwar, Zitat, auf der Kruste dieses Planeten. Also sollte jemals irgendwo jetzt ein Zuschauer anrufen und sagen, er hätte das gegessen, würde er sich quasi live on camera umbringen. Ja, So viel zu Clemens Wilmenroth, der erste deutsche Fernsehkoch, der noch nicht mal eine Kochausbildung hinter sich gebracht hat und der als Erfinder des Toast Hawaii gilt. Wie gesagt, solltet ihr jemals irgendwie an dieses Radio-Feature kommen, hört es euch an. Ich fand das ganz fantastisch. Ich finde das einfach super spannend und interessant.
Und Jule, ne, ich habe dir diese Woche ein Foto geschickt von einem Abendessen von mir. Da hast du geschrieben. Jetzt wird mir mal ein bisschen blümmerant.
Ich muss dazu sagen, dass ich das Wort blümmerant wirklich sehr mag.
Blümmerant, man denkt ja mal, es wäre was Süßes, aber das ist eher so, dass man denkt, man muss gleich in Ohnmacht fallen. Eigentlich.
Einem wird ein bisschen schlecht. Ja, einem genau. Wird so ein bisschen. Ja, genau.
Ich habe nämlich, weil als ich gesagt habe, ich habe einer Arbeitskollegin / Freundin erzählt die Tage, wir machen was über Schmelzkäse. Und dann war sie so, oh mein Gott, Anke, die New York Times, die hat das allergeilste Instant-Ramen-Rezept, da kommt Schmelzkäse rein. Die ist richtig, da mussten, so. Und dann habe ich gesagt, schick mal rüber, ich will mir das angucken. Also, I take one for the team. Ich probiere das aus.
Und diese Hintergrundinformation hatte ich nicht, als mich das Foto erreicht ist. Mich ganz kurz nochmal dazu sagen.
Kontext, ne? Da sieht man wieder, wie wichtig Kontext ist.
Immer.
Auf jeden Fall, das ist ein Rezept von, ich kannte den vorher nicht, Roy Choi. Ist so ein Instagram-Koch, also ist, glaube ich, kein Instagram-Koch, aber er ist auch sehr Insta-famous. Er ist, glaube ich, koreanischstämmig und er macht halt manchmal Rezepte für die New York Times. Mhm. Und der sagt halt, das geilste Instant-Ramen-Rezept ist, wenn du einfach diese Instant-Ramen nimmst, die so ein bisschen nach Packungsanleitung dir zubereitest mit dem Flavor-Pack und so. Und dann haut er da rein, also kurz bevor es fertig ist, pochiert er quasi in dieser Brühe ein Ei. Ne? Mhm. Du haust das Ei da rein, wir haben ja angstfrei pochieren gelernt. Mhm. Dann schlägst du einen Teil von den Nudeln so leicht über das Ei drüber, dass das so eine kleine Pochierhülle hat.
Kleines Deckchen.
Mhm. Und wenn dann das Ei pochiert, der tut das wirklich kurz da rein, weil das Eigelb soll noch sehr flüssig sein, weil wir wollen Creaminess haben.
Creaminess.
Das tust du dann in deinen Teller. Dann kommt Butter da rein und bisschen Frühlingszwiebel, bisschen Sesam, dies, das.
Ananas.
Und eben Schmelzkäsescheiben. American Cheese, und also American Cheese ist basically Schmelzkäse.
Ja, die haben noch Angst vor Rohmilchkäse. Entschuldigung.
Keine Ahnung. Aber,
das Fass machen wir wann anders auf.
Nee, tatsächlich. Also ja, das machen wir eh wann anders auf. Aber, und dann sollst du das halt alles einmal vermampen und dann wird das halt
super
cremig,
creamy und schlotzig.
Geil und schlotzig und hast du nicht gesehen. Ich habe das, wie gesagt, gemacht. Mhm. Ich hatte leider nicht so richtig geile Instant-Ramen. Es gibt ja Instant-Ramen und Instant-Ramen. Ich hatte jetzt nur welche, die es im Rewe gab. Ich konnte nicht mehr zum Asialaden.
White People Instant-Ramen?
Ja. Mhm. Ich glaube, wenn man das mit richtig geilen Instant-Ramen gemacht hätte, also ich werde das auf jeden Fall nochmal machen, weil ich wissen will, ob das dann wirklich so geil ist. Aber dieser Käse, diese Butter und dieses Ei, das macht schon was. Und ich habe dann, ich werde euch in den Shownotes auch ein Video verlinken, wo er das einmal alles macht, dann könnt ihr euch das angucken. Mhm. Und da drunter steht nämlich tatsächlich auch, dass Leute dann gesagt haben, ja, ich habe versucht, weil ich dachte, das wäre cooler, das mit richtigem Käse zu machen. Das geht nicht, Leute. Der Käse verklumpt nur. Ihr müsst das mit dem Schmelzkäse machen, weil der Schmelzkäse, der schmilzt einfach. Ja. Das ist nicht nur ein geschmolzener, also das ist halt ein Schmelzkäse auch.
Ja, es ist ja schon im Titel, was die Aufgabe von diesem Produkt ist. Ganz einfach. Und ich muss gerade ganz arg kichern, weil es gab in Köln, das gibt es leider nicht mehr, es gab allen Ernstes einen koreanischen Instant-Nudel-Imbiss, der genau das verkauft hat und er teilte sich das Ladenlokal mit einem Copyshop. Also es wurde auf der einen Seite immer noch ein bisschen kopiert und gefaxt, auf der anderen Seite wurde Schmelzkäse in Instant-Korean Nudelsoup reingerührt.
Ja, ich bin direkt traurig, dass es das nicht mehr gibt. Ich würde da sofort.
Ich war wirklich ein bisschen verliebt. Ich mochte die Schrulligkeit dieses Ortes und dass es da halt einfach so diese sehr scharfen Käsenudeln gab.
Ja, und also, wie gesagt, ne, da hatte die Katja auf jeden Fall recht.
Grüße gehen raus.
Die war nämlich, also die war so hellauf begeistert. Ich habe sie vielleicht noch nie so glücklich gesehen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir uns meistens im Arbeitskontext begegnen. Genau.
Wir brauchen eine Hausaufgabe, oder?
Ja.
Anke, du hast sofort was im Anschlag gehabt. Du hast sofort
Käselauchsuppe.
Du hast sofort Käselauchsuppe gesagt.
Käselauchsuppe auf jeden Fall.
Na, Käselauchsuppe ist aber auch geil. Aber du machst sie mit Schmelzkäse? Love it.
Ich glaube, die kann man auch mit Saurer, aber mit saurer Sahne vielleicht auch nicht so, weil die so ausflockt dann ein bisschen. Schmelzkäse, ja. Einfach Zwiebeln anbraten, raus, Hack. Kann auch sehr gut vegetarisches Hack sein.
Oh ja.
Krümelig anbraten, raus, Lauch fein schneiden, anbraten. Dann alles rein, Brühe drauf, bisschen kochen lassen, muss auch nicht lang sein
Nee.
eigentlich, weil,
Ist ja eigentlich alles
ne,
gegart.
genau. Und dann cremig machen mit Schmelzkäse. Gerne auch mit diesem, mit der Art Kräuter. Dieser Kräuterschmelzkäse, da ist ja auch kein, da sieht man ja auch kein Kräut drin. Das ist ja alles so fein gemahlen, dass der fast wie so ein Schabziger-Kleekäse einfach so eine grüne Gräulichkeit hat. Ich habe auch tatsächlich im Zuge der Recherchen für diese Folge mal geguckt, was kochen die denn zum Beispiel bei Chefkoch mit Schmelzkäse? Weil ich so dachte, wenn,
Die
dann
Antwort lautet
findet man ja
alles.
dort was.
Ja.
Ja, die kochen halt vor allen Dingen Gemüsepfannen, Nudelsoßen halt auch
Ja.
viele. Und ja, also ich glaube jetzt nicht, dass Schmelzkäse wieder stark in mein Repertoire reingeht.
Ich glaube es auch nicht, aber ich fand, es war ein sehr, sehr schöner Exkurs. Das habe ich sehr genossen.
Also ich finde, manchmal muss man sich das auch mal trauen, ein bisschen, ich will nicht sagen trashig zu sein, aber eigentlich will ich sagen trashig zu sein, weil eigentlich ist zu sagen, das ist trashig, auch schon wieder so ein bisschen klassistisch.
Ja, und ich kann mich daran erinnern, dass es ist gar nicht so wahnsinnig lange her, da musste ich im Rahmen eines Jobs, es gibt dann manchmal bei so Shootings so Industriekooperationen, dass halt ein bestimmtes Produkt dann irgendwie, es wird extra ein Rezept für dieses Produkt geschrieben und das muss dann halt im Foto auch drin liegen und es war tatsächlich ein Schmelzkäse und ich dachte direkt so, what? Wer kauft das? Wer kauft das? Da arbeiten in dieser Produktionsfirma eine Menge junge Damen, ich muss das nicht gendern, die so Mitte 20 sind und die sind da wirklich freudestrahlend mit dem Arm voll Schmelzkäse rausgelaufen und hatten wirklich die beste Woche, nicht ihres Lebens, aber die haben sich wahnsinnig gefreut und lieben das und rühren sich das gerne in ihre Suppe rein oder ein Nüdelchen oder schmieren sich das irgendwie morgens schon aufs Brot. Ja, und dann doch, ey, viel Spaß damit.
Ist auch relativ dankbar, weil du das natürlich in Suppe und so reinrühren kannst und dir das einfach nicht so schnell ausflockt, wie
Ja.
das so ein anderes Milchprodukt dann vielleicht macht und so. Genau, also wir hauen euch auf jeden Fall eine Käselauchsuppe in die Shownotes.
Hervorragend.
Und dann sind wir bei der Playlist, oder?
Wir haben es geschafft. We did it.
Ich hätte im Angebot Denzel Curry und Robert Glasper mit Melt Session One.
Love it.
Dann habe ich Kali Uchis mit Melting. Und ich bleibe im Thema mit Kehlani und Melt.
Ich applaudiere, ich applaudiere. Mir ist heute fast nichts mehr peinlich. Wir können eigentlich nicht über Clemens Wilmenrod und Toast Hawaii sprechen und dann nicht Alexander Markus und den Toast Hawaii Song, also den Hawaii Toast Song drauflegen.
Jetzt ist die Playlist endgültig eine, die man nicht mehr einfach durchlaufen lassen kann.
Ja, ich glaube, also unsere Playlist ist mittlerweile so lang, da sind wir schon beim vierten Grauburgunder und ich glaube, dann da kann man auch mal Alexander Markus kurz mal laufen lassen. Um es aber, du, vielleicht räumen wir da auch mal wieder auf.
Ach.
Naja, aber auch einfach mal reinhören und eine
Ja.
Toast Hawaii essen oder so ein halbes Glas Cocktailkirschen leer machen. Das kann man bei dem Song sehr gut. Um das Ganze wieder gut zu machen, möchte ich aber erneut die wunderbare Lola Young auf unsere Playlist setzen. Ich war letzte Woche auf dem Konzert und es war unfassbar toll. Und deswegen bringe ich einen Song mit, der überhaupt nichts mit Käse oder Toast Hawaii zu tun hat, nämlich Big Brown Eyes.
Und so kräftig und deftig und schmelzig, wie es diese Woche war, beziehungsweise in dieser Episode war, wird es in der nächsten Episode ganz duftig und ein bisschen blumig und vielleicht ein bisschen zuckrig, aber
Oh.
nur ein kleines bisschen. Wir werden über die Holunderblüte sprechen.
Oh, ich rieche es jetzt schon. Ich hab jetzt schon diese weißen Dolden in der Nase förmlich.
Das wird schön und das war schön. Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.